NDR Info. Redezeit.
Heute mit Birgit Langhammer ein herzliches Willkommen. Unser Thema, was falsch und was wahr ist, lassen sich Lügen im Internet bekämpfen? Die Diskussion um Fake News in sozialen Medien ist ja auch deshalb so wichtig, weil es dabei nicht nur um den Präsidentschaftswahlkampf in den USA geht. Im kommenden Jahr wählen wir auch hierzulande einen neuen Bundestag und mit Sicherheit werden wir dann auch mit diesem Thema zu kämpfen haben. Welche Rolle spielen also die sozialen Medien? Sind sie nur Plattformen und müssen sie inhaltliche Verantwortung übernehmen? Ist es technisch überhaupt möglich und wo beginnt dann die Zensur? Thomas Christus hat schon mal nachgefragt, wie sehr beschäftigen Sie sich eigentlich mit News im Netz?
Die Kommentare, die man auch zum Beispiel liest, man kann da eigentlich nicht mehr so glauben, was da geschrieben wird. Das benutzen ja auch viele große Leute, um irgendwie sich zu verbreiten, um irgendwie Meinung kundzutun. Und deswegen bin ich da eigentlich relativ vorsichtig.
Also ich würde sagen, wenn man über irgendwas urteilen möchte, muss man sich vorher gut genug darüber informieren und verschiedene Quellen suchen, die irgendwas anderes sagen.
Also ich ziehe meine Nachrichten nicht von Facebook, sondern eher von Tagesschau oder sonst irgendwoher.
Es gibt ja auch viele Sachen in Bezug auf Flüchtlinge zum Beispiel, die zwar ganz viel gehypt werden, aber wo ich mir teilweise denke, es kann doch nicht stimmen, beispielsweise, dass jetzt alle schlecht sind. Auch weil wir selber einen Flüchtling in unserer Klasse haben. Da merkt man, das sind auch nur Menschen, die sind genauso wie ich und du. Deswegen, glaube ich, kann man da nicht immer drauf vertrauen, auch wenn es meist geliked ist oder sonst was.
Also es wäre auf jeden Fall gut, wenn sie zumindest versuchen würden, die Sachen, die wirklich grob falsch sind, einfach vielleicht mal unterzunehmen und vielleicht ein bisschen mehr zu kontrollieren.
Ohne dass sie da ganz heftig eingreifen, können sie da eigentlich gar nichts gegen tun. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so unbedingt in deren Interesse, das zu tun. Ich meine, je mehr da geteilt wird und verbreitet wird, geliked wird, desto besser ist das ja für sie.
Man kann das ja erstmal selbst analysieren, ob das falsch oder richtig ist. Und ob irgendwas viel geliked ist oder geshared worden ist, interessiert mich ehrlich gesagt wenig, weil ich mir dann auch selbst eine eigene Meinung bilden kann und nicht darauf andere mich verlasse.
Wie steht es um die Wahrheit im Netz? Lassen sich Lügen im Internet bekämpfen? Das ist das Thema unserer Redezeit und wir wollen noch bis 22 Uhr mit unseren Experten diskutieren. Und uns interessiert natürlich auch Ihre Meinung. Rufen Sie an, die kostenfreie Telefonnummer 08000 44 1777. Nochmal die Nummer 08000 44 1777. Oder wir sprechen über ein Internetthema. Sie erreichen uns auch im Netz unter ndr.de/redezeit. Ich darf unsere Experten vorstellen und fange bei den Damen an. Zum einen begrüße ich Marie-Theresa Weber. Sie ist Bereichsleiterin Verbraucherrecht und Medienpolitik bei Bitkom e.V. Guten Abend.
Hier zu sein.
Frau Weber, Bitkom e.V., können Sie es uns einmal kurz erklären, wofür der Verein steht?
Gerne. Der Digitalverband Bitkom, die Abkürzung Bitkom, steht für den Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien e.V. Der Bitkom vertritt mehr als 2400 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, davon ungefähr 1000 Mittelständler. Wir haben aber auch viele Startups in der Mitgliedschaft und nahezu alle Global Player. Beispielsweise vertreten wir auch große Unternehmen, über die wir heute eventuell sprechen werden. Unter unseren Mitgliedern befinden sich zum Beispiel auch Google und Facebook.
Da kommen wir sicherlich drauf zurück. Außerdem begrüße ich Professor Joan-Christine Bleicher. Sie ist Medienwissenschaftlerin an der Uni in Hamburg. Schönen guten Abend auch an Sie.
Guten Abend.
Wir sprechen heute über Lügen. Haben also neue Medien jetzt auch neue Probleme aufgeworfen?
Ich glaube gar nicht, dass die Probleme so neu sind, aber vielleicht verstärken sie sich sowohl in der Masse als auch in der Beschleunigung. Fake News gab es eigentlich schon immer. Aber natürlich hat die Beschleunigung, mit der diese Nachrichten verbreitet werden, stark zugenommen.
Und dann kommen wir jetzt zu den Herren. Zum einen Falk Garbsche, er ist Sprecher des Chaos Computer Clubs Niedersachsen. Ich grüße Sie.
Hallo.
Vielleicht nochmal so eine ganz grundsätzliche Frage. Was sind Fake News?
Naja, das sind Nachrichten, also gefälschte Nachrichten, die einen Inhalt haben. Das sagt ja der Begriff Fake aus, der so nicht wahr ist. Also im Endeffekt sind das entweder Lügen oder eben erfundene Geschichten, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen und eben wie gewöhnliche News, wie man sich das eben bei einer Nachrichtenmeldung vorstellt, in irgendeiner Weise verbreitet werden. Das heißt, das sind Informationen, denen ich so eigentlich keinen Glauben schenken sollte.
Aber natürlich sind Fake News abzugrenzen von Satire oder einfach nur lustigen Nachrichten. Die gibt es ja auch im Netz.
Ja, genau. Also Satire wird ja üblicherweise auch als solches in irgendeiner Weise erkenntlich sein, weil sonst habe ich natürlich das Problem, dass die Satire den Zweck verfehlt. Fake News bedeutet, das ist etwas, was schon darauf abzielt, dass ich das für bare Münze nehme und dass ich irgendwie meine, das entspricht der Wahrheit und da ist etwas passiert und was dort beschrieben wird, aber in Wirklichkeit ist das natürlich nicht der Fall.
Ist aber in eine bestimmte Richtung mitunter dann extra angelegt, weil man ein bestimmtes Ziel auch verfolgt. Auch dazu kommen wir in der Stunde Redezeit auch noch näher. Aber ich darf noch den letzten Gast begrüßen, und zwar Martin Fuchs. Er ist Blogger und Politikberater. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
Moin Moin, schönen guten Abend.
Und dann kommen wir gleich zur zweiten und sehr relevanten Frage. Wie erkennt man Fake News?
Das ist die große Frage und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir hier sitzen, weil viele Nutzer das gar nicht mehr erkennen können. Zum einen durch das Design von sozialen Netzwerken, die ganz normale, seriöse Quellen wie die Tagesschau oder den NDR genauso darstellen wie irgendeinen verschwörungstheoretischen Blog zum Beispiel, der dann genauso in der Timeline von Facebook zum Beispiel auftaucht und man das gar nicht unterscheiden kann. Und zum Zweiten, das zeigen auch Studien jetzt aus dem Wahlkampf zum Beispiel, Fake News werden wesentlich mehr geteilt, wesentlich mehr interagiert mit ihnen, bekommen mehr Likes zum Beispiel auch. Das heißt, Leute denken, das sind relevante Informationen, weil viele andere meiner Freunde damit ja auch schon quasi interagiert haben, geliked haben. Und deshalb wird es relativ schwierig für den Einzelnen, das zu erkennen, weil es auch bisher noch keine wirklichen Systeme gibt, von den Medien zum Beispiel, von der Gesellschaft, von den Netzwerken, das transparent zu machen.
Unser Thema in der Redezeit, was falsch und was wahr ist. Lassen sich Lügen im Internet bekämpfen? Und wir wollen Ihre Erfahrungen hören. Rufen Sie uns an 08000 441777. Nochmal die Telefonnummer 08000 441777. 77. Frau Bleicher, wir haben es gerade eben schon kurz von Ihnen gehört. Sie sagen, solche Sachen gab es eigentlich schon immer, wenn Sie jetzt auf die Geschichte zurückgehen, also dass Fake News, falsche Nachrichten verbreitet wurden. Ist es dann auch tatsächlich etwas sehr Politisches immer gewesen?
Ja, es war auch durchaus kommerziell. Also zum Beispiel Verleger amerikanischer Regionalzeitung hatten häufig nicht genug zu berichten und haben dann ihre Nachrichten selber erfunden, schöne Geschichten erfunden, was dann als New Journalism bezeichnet wurde irgendwann. Dann gab es natürlich aber immer wieder politische Instrumentalisierung, dass man versucht hat, Nachrichten zu fälschen, um bestimmte politische Zielsetzungen, aber auch militärische Konflikte durchzusetzen.
Und wenn wir jetzt über Fake News sprechen, ich weiß, es ist vermutlich sehr schwierig, aber Herr Garbsch, haben wir so eine ungefähre Zahl, was da kursiert?
Naja, diese Zahl lässt sich natürlich nicht abschätzen, weil, also was man dazu sagen muss, dass das natürlich dadurch, dass wir das Internet haben, sehr, sehr viel diverser wird und auch komplizierter einzufangen. Das heißt, grundsätzlich hat das Internet ja unsere Medienwelt verändert. Das heißt, jeder Mensch wird potenziell zu jemandem, der etwas veröffentlichen kann und auch publizieren kann. Und es gibt natürlich viele Informationen, die eben auch nicht allen Menschen zugänglich werden. Das heißt, es kann sein, dass irgendwelche Fake News unterwegs sind, die ich als normaler Nutzer gar nicht sehen kann, weil sie eben in einer Filterblase, also in einem geschlossenen Kreis von Menschen irgendwie unterwegs ist und rumkursiert, ohne dass ich sie jetzt wahrnehmen würde.
Frau Weber, Sie sind ja gerade aus den USA zurückgekommen, aus Kalifornien, und genau. Nun schwebt ja seit der US-Wahl auch der große Satz im Raum, Facebook hat Trump gewählt. Wie geht man denn bei Facebook selber mit solchen Anwürfen jetzt um? Gibt es ein Problembewusstsein, dass man mit Fake News denn irgendwie auch wirklich Politik schon steuern kann?
Zunächst einmal bin ich natürlich keine Facebook-Sprecherin, sondern spreche hier für die gesamte Digitalbranche. Facebook ist nur eines unserer Mitglieder. Natürlich ist bei Unternehmen wie Facebook, aber auch bei YouTube ein Bewusstsein dafür da. Dort werden natürlich Debatten wahrgenommen. Und Sie können sich sicher sein, dass die Macher dieser neuen Dienste nicht zum Ziel haben, Wahlen zu beeinflussen in einer Art und Weise, die die Öffentlichkeit in Deutschland schockiert, aber auch in vielleicht Staaten wie New York City, Washington D.C. oder auch in Kalifornien, wo Trump eben nicht gewählt worden ist. Selbstverständlich nimmt man das Problem dort wahr und nimmt auch das Problem ernst. Es gibt auch interne Diskussionen, wie man damit umgeht. Das Problem ist, unsere Welt ist heute komplex geworden und auf diese komplexen Probleme gibt es keine einfachen Antworten. Und wir sollten vorsichtig sein mit zu schnellen Schuldzuweisungen. Einzelne Unternehmen hätten den Wahlausgang beeinflusst. Letztendlich haben die Verantwortung die Wähler gehabt. Die Wähler in den USA haben zum großen Teil, zumindest zu einem überwiegenden Anteil, sicherlich Videos von Donald Trump gesehen mit Dingen wie grab them by the, ich möchte es nicht weiter zitieren.
Wir erinnern uns.
Und sie haben sich trotzdem für diesen Mann entschieden, obwohl sie diese Dinge alle gesehen haben und gelesen haben. Und eine Debatte über Fake News muss sicherlich geführt werden. Diese wird auch geführt. Allerdings sollten wir uns nicht darauf versteifen, sondern uns auch wirklich darauf konzentrieren, wo liegt unsere eigene Verantwortung in der Gesellschaft, in der Politik und eventuell auch bei den klassischen Medien.
Herr Gabsch, darf ich die Frage nochmal an Sie auch weitergeben? Ist es denn fair, wenn man Plattformen jetzt dafür verantwortlich machen möchte, was auf ihnen passiert?
Naja, das ist eine etwas schwierige Sache. Also man muss an der Stelle sicherlich sagen, dass Plattformen wie Google, Facebook und auch andere soziale Netzwerke, da gehört ja auch Twitter zu, sicherlich nicht einen unerheblichen Anteil daran haben, bestimmte Strömungen zu schaffen. Ich hatte es gerade schon mal erwähnt, das ist ja dieser Begriff der Filterbubble, der so ein bisschen durchs Netz wabert, wo jetzt auch die Medien immer weiter drüber berichten, was vielleicht so.
Das müssen wir, glaube ich, nochmal kurz erklären, Filterbubble.
Also es ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Also ich würde es so als das Wohnzimmer des Internetnutzers beschreiben. Es ist sehr schön warm und kuschelig. Das ist eigentlich so mein Umfeld, in dem ich mich bewege. Das bedeutet, dass es so eine vorgefilterte, sehr schöne Welt, wo ich nur die Informationen präsentiert bekomme, die mir auch gefallen. Das bedeutet, dass eigentlich so die sozialen Netzwerke sowas wie so ein Innenausstatter meines digitalen Wohnzimmers werden, die mir, diesen Bereich so einrichten, wie ich ihn denn gerne hätte. Das bedeutet, es werden Informationen, Profilinformationen über mich gesammelt. Und auch über meine Freunde, wen ich so kenne, mit welchen Menschen ich viel interagiere. Und das hat einen Einfluss darauf, welche Informationen ich erhalte. Das heißt, Informationen, die meinem Umfeld oder die zu meinen Interessen sehr gut passen, bekomme ich in größerer Zahl. Das wiederum bedeutet natürlich, dass ich mich mit Informationen außerhalb dieser Filterblase und in der ich mich bewege, in dieser Wohlfühlzone, in der ich mich bewege, weniger auseinandersetze. Das heißt, dass ich Informationen nicht mehr so differenziert betrachte, die vielleicht nicht in mein Weltbild passen, wie ich mir die Welt gerade vorstelle. Und wir haben als Menschen natürlich alle irgendwie ein internes Weltbild, wie diese Welt funktioniert für uns. Und das hat natürlich auch irgendwie einen sehr deutlichen Effekt darauf, was für Entscheidungen wir treffen.
Darf ich da noch mal kurz drauf eingehen?
Frau Weber.
Gerne. Das ist eine wichtige Diskussion, die wir führen über diese Filterbubbles oder auch Echokammern, wie sie auf Deutsch gerne genannt werden. Allerdings möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass heute in Deutschland und auch noch in den USA die Hauptnachrichtenquelle bei weitem nach allen Statistiken immer noch das Fernsehen ist. Das heißt, ich warne auch hier davor abzulenken. Es ist wichtig, diese Diskussion zu führen. Es ist aber keinesfalls so, dass alle Wähler oder auch nur die meisten Wähler ihre Hauptinformationen nur noch über Facebook beziehen. Das ist überhaupt nicht der Fall.
Wobei, da gibt es Erhebungen aus den USA, dass es über 40% der Erwachsenen sagen, sie beziehen ihre Nachrichten oder ihre Nachrichtenkompetenz vielleicht auch tatsächlich nur noch aus den sozialen Medien. Dazu kommen wir aber gleich nochmal ausführlicher. Ich freue mich jetzt über unseren ersten Hörer in der Sendung, nämlich Peter Knebel. Guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend in die Runde. Ich habe zwei Dinge zur aktuellen Diskussion, wo ihr über die Sie eben gesprochen haben. Ich habe mir Nachrichtensender über Kabel, die werden mir angeboten aus der Schweiz, aus Österreich und Al Jazeera und ein deutsches Nachrichtenmagazin.
Sie sind jetzt beim Fernsehen, ne? Okay.
Ja, wir sind jetzt beim Fernsehen und habe die mir als Nachrichtensender vorgeschaltet und es ist schon hochinteressant, wie die Nachricht, die im deutschen Nachrichtensender kommt, wie die in der Arena in der Schweiz kolportiert wird und wie die dann auf der ZIP in Österreich dargestellt wird. Und mein Englisch reicht aus, um Al Jazeera zu verstehen und dort hat man auch eine etwas andere Blickrichtung auf die Nahostkonflikte. Aber das so nebenbei. Ich bin vor einiger Zeit Zeuge geworden, wie eine Tochter eines Ehepaares, das ich kenne, in der Schule, also ich habe die Videos gesehen, quasi angegriffen worden ist und das Bild ist ins Internet gestellt worden. Es ist also kaum vorstellbar. Also ich habe wirklich, das darf ja nicht wahr sein. Und man hat also den Verursacher herausbekommen und hat auch diejenige Person herausgekommen, die es ins Internet gestellt hat.
Ja.
Die Strafen für solche Dinge, ja, ich will das nicht mit einer Geldstrafe, aber in die Richtung ging es. Und ich muss dazu sagen, ich betreue beruflich oder seit längerer Zeit, wir sind eine kleine Gruppe von Beratern, Mobbingopfer in den Betrieben. Wir holen uns dann eine Vollmacht und gehen zum Vorgesetzten des Mobbingopfers und reden mit ihm darüber.
Ja.
Das heißt, wir ziehen auch die Leute, wenn das denn nachgewiesen werden kann, echt vor Gericht und lassen sie dort, wenn es klappt, aburteilen. Mhm. Ich möchte vorschlagen, dass ich kenne diese Techniken nicht, ob man jetzt tatsächlich den Absender einer solchen Videos, wo ein Mensch quasi angegriffen wird, feststellen kann.
Ja. Herr Kniebel, ich muss Sie kurz unterbrechen, weil es einfach nicht das Thema unserer Sendung heute ist. Wir sind alle bei Ihnen, dass Mobbing weiter verfolgt werden sollte, ob jetzt im Internet oder auch in den Betrieben. Das ist ein ganz wichtiges Thema und glauben Sie mir, wir haben hier auf NDR Info auch in der Redezeit immer wieder auch Mobbing als Thema. Und dann rufen Sie bitte wieder an und dann reden wir ganz lange darüber. Was Sie aber daraus, glaube ich, noch mitnehmen könnten, auch in unsere Diskussion, ist dieser Punkt, den er angesprochen hat, kann man nicht nachverfolgen, wer hat welche Videos und dann übertragen wir es doch jetzt auf unsere Sendung heute, es geht uns um Lügen im Internet. Kann man nicht nachvollziehen, wer welche Lügen verbreitet hat und dann eben auch ähnlich wie bei dem angesprochenen Fall von Herrn Kniebel, dann denjenigen zur Rechenschaft ziehen, Herr Fuchs?
Man kann bestimmt versuchen nachzuverfolgen, wo die Informationen herkommen und wer sie ins Netz gestellt hat. Aber auch das hat Herr Grabschauer schon gesagt, das Internet ist global. Das heißt, wenn ich einen Server habe, der auf den Seychellen steht oder in den USA und da werden Sachen hochgeladen, dann kommt man auch in die Namen nicht ran, wer die hochgeladen hat. Und dann kann man ja auch Verschlüsselungstechniken nutzen. Und es ist relativ schwer, die Quelle quasi, den Ursprung von Fakes auch nachzuweisen. Es gab jetzt einen prominenten Fall im US-Wahlkampf, wo ein kleines Dorf abgehängter mazedonischer Bürger die Geschäftsidee entwickelt hat, okay, Fake News kommen sehr gut an, damit kann man Geld verdienen, Werbegelder verdienen, auf Google zum Beispiel auch, die dann auf die Seiten geschaltet werden und wenn man viele Klicks generiert mit Fake News, also lass uns doch Fake News produzieren und da hat dann ein sehr investigativer Journalist von, ich glaube es war BuzzFeed, rausgefunden, dass diese alle aus diesem Dorf kommen, dass da viele Webseiten auch kreiert wurden für den US-Wahlkampf und da hat dann Google auch dann den Hahn zugedreht und gesagt, nein, ihr bekommt keine Werbegelder mehr, ihr könnt also keine Fake News mehr reinstellen, ihr habt das Geschäft euch kaputt gemacht jetzt dadurch. Das geht dann schon, ist halt ein verdammt viel Arbeit, das glaube ich, für jede Fake News, die im Netz ist, nachzuverfolgen. Aber wenn man Ressourcen hat und Kraft hat, dann geht das schon.
Unser Thema heute, was falsch und was wahr ist, wie lassen sich Lügen im Internet bekämpfen? Und jetzt ist Christian Plass am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Langkammer und guten Abend in die Runde, wie das immer so schön heißt. Ich will mal am Anfang gleich etwas Provokantes sagen. Lügen ist nicht verboten. Punkt. Wie ich mich informiere, ist eine Art, wie jeder Empfänger von Waren oder Dienstleistungen sich informiert. Er nutzt nämlich die Vielfalt, also das große Angebot, national, weltweit, schriftlich, mündlich, wie auch immer. Und daraus bilde ich mir meine Meinung. Wenn ich also auf einem Sender, nehmen wir mal den NDR, weil es so praktisch ist, eine bestimmte Information nicht bekomme, dann gucke ich nach, was sagt denn BBC dazu oder was sagen die Amerikaner, die Russen und so weiter dazu. Wo kriege ich bestimmte Informationen, die mir zu einer Nachricht fehlen, her? Und in diesem Sinne muss man auch die wahre Wahrheit sehen, denn es gibt viele Anbieter und verschiedene Schwerpunkte und natürlich auch Einflüsse. Insofern, wenn mich eine Nachricht interessiert, dann gehe ich der Sache in eigener Regie nach und recherchiere hier und da die Details, die mir noch fehlen. Insofern komme ich wieder zurück zu meiner Anfangsaussage. Lügen ist nicht verboten, außer vor Gericht, da darf man nicht lügen.
Und es gibt ja vielleicht auch verschiedene Perspektiven auf unterschiedliche Ereignisse. Auch das sehen wir ja bei Großereignissen des Öfteren. Auch das hat Ihr Vorredner ja schon angesprochen, dass eben verschiedene Medien aus verschiedenen Ländern natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen haben auf die Entwicklungen. Dankeschön, Herr Plass, dafür. und die Frage gleich weitergegeben an Frau Bleicher. Er hat gesagt, Lügen ist nicht verboten. Jetzt aus journalistischer Sicht ist es das doch. Es gibt ein Presserecht und wenn ich jetzt Dinge verbreiten würde, die gelogen sind, dann hätte ich ein Problem. Eventuell müssten wir dann auch eine Gegendarstellung senden. Wie ist das aber mit Fake News? Da kommt man ja gar nicht an denjenigen ran oder man kann das Presserecht da ja nicht umsetzen.
Ja, das ist ein großes Problem der Regulierung und da stellt sich ja zunächst mal die Frage, wer ist überhaupt zuständig, Fake News zu regulieren und dann, wer ist verantwortlich zu machen? Sind das die Plattformen? Sind die Plattformen verantwortlich für die Inhalte ihrer Nutzer oder sind es die Nutzer selber? Das sind alles sehr strittige Fragen. Und dann auch immer die Frage, gilt nationales, gilt internationales Recht? Also gerade der Aspekt Internetregulierung, das ist ja ein Dauerthema seit den 90er Jahren. Wer reguliert eigentlich das Internet und auf welche Weise? Und da ist das natürlich sehr schwer, diese Bereiche zu kontrollieren. Und ein weiterer Aspekt ist ja natürlich auch, dass viele Leute Fake News und andere News gar nicht mehr unterscheiden können. Wir hatten ja diesen Fall, dass der Postillon, was ja ein Satire-Nachrichtendienst ist, eine Satire gemacht hat, Flüchtling frisst fünfjähriges Kind, was in den rechten Kreisen sofort als Meldung geteilt wurde und alle möglichen Medien beschimpft worden sind, weil sie diese furchtbare Meldung verschwiegen haben. Also da wurde Satire als echte Nachricht rezipiert. Also es ist nicht nur ein Kontrollproblem, es ist auch ein Wahrnehmungsproblem. Und da haben wir ja diesen schönen Begriff des postfaktischen Zeitalters. Ich glaube, das, was ich fühle und was meinen Gefühlen entspricht, das ist für mich Fakt und sei es noch so sehr Satire oder Parodie.
Und trotzdem hätte man ja rein technisch die Möglichkeit, Herr Garbsch vom Chaos Computer Club, solche Meldungen einfach auch zu löschen.
Ja, das ist die Frage. So einfach ist es dann nicht, weil wenn ich anfange, eine Meldung im Internet weiter zu verbreiten, dann auf sozialen Netzwerken habe ich dann vielleicht noch die Möglichkeit, Teile davon zu löschen. Aber diese Daten können natürlich auch kopiert werden. Das heißt, die können dann auf anderen Servern abgelegt werden, kursieren dann in anderen Kreisen. Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Die andere Frage, die man natürlich dann irgendwie so stellen muss, und ich glaube, das mit dem Lügen von dem Herrn gerade war nicht so gemeint, dass man explizit eine Lüge erzählen soll, sondern dass es halt so ein bisschen darum geht, was ist jetzt eigentlich die Wahrheit? Was ist die richtige Sichtweise oder wer hat jetzt das richtige Bild, wie so eine Begebenheit zu interpretieren ist? Und da wird es dann schon wieder schwierig. Ab welcher Zeit darf ich irgendeine Meldung entfernen, die mir vielleicht nicht gefällt? Weil das ist schnell die Richtung, in die man so abgleitet. Also es ist tatsächlich relativ schwierig, so gefälschte Meldungen komplett wieder loszuwerden, weil sie natürlich kopiert werden können oder in den Köpfen bleiben können. Und die andere Sache ist, wer soll das übernehmen? Wer wird diese Internetpolizei? Sollen das die sozialen Netzwerke werden? Das heißt Riesen US-Konzerne, die uns vorgeben, was richtig und was falsch ist und damit irgendwie ein System schaffen. Ich meine, es war eine Zeit lang sehr schwierig zu behaupten, dass die Welt eine Kugel ist. Und es hat relativ lange gedauert, bis verschiedene Institutionen das akzeptiert haben. Und das ist natürlich auch so ein Aspekt, den man nicht ganz aus den Augen verlieren darf.
Dazu passt auch eine E-Mail, die wir bekommen haben unter ndr.de/redezeit. Auch Sie können uns noch schreiben, wenn Sie mögen. Jürgen Loos schreibt, wenn es nicht so makaber wäre, könnte man das als Treppenwitz der Geschichte belächeln. In einem noch perfekter, total überwachten Staat, als es sich George Orwell in seinem visionären Roman 1984 vorstellen konnte, fordern Politiker, die ja bekanntlich nicht lügen, ein Gesetz zum Schutz des Bürgers vor Falschinformationen. Der nächste Schritt wäre dann folgerichtig die Schaffung des Wahrheitsministeriums. Das bringt aber jetzt den Aspekt ein, der ja auch gerade in den vergangenen Tagen von Angela Merkel auch aufgegriffen wurde. Welche Position hat die Politik bei Fake News, Herr Fuchs?
Ich glaube, die Politik hat genau die gleiche Problematik, die wir auch hier im Studio haben. Sie würde gerne etwas tun, aber sind in gewisser Weise die Hände gebunden, denn das Internet ist global, das hat Frau Bleicher gerade schon richtig angesprochen. Die Problematik ist, wo fängt man an, es zu regulieren? Und dann ist natürlich jetzt auch gerade in der Phase, wo die Politik so Vertrauensverlust genießt und viele Leute sehr kritisch das sehen, was da in Berlin und Brüssel vielleicht gemacht wird, kann man natürlich nicht einfach sagen, wir machen jetzt mal etwas und sorgen dafür, dass irgendwelche Nachrichten aus dem Netz wieder verschwinden, weil das würde, glaube ich, dann eher die Leute beschädigen, die sagen, ja, die wollen uns aber was verheimlichen da in Berlin. Und deshalb ist man da sehr, sehr vorsichtig, wie man da so die Sache auch angeht. Was mich so ein bisschen positiv stimmt, ist natürlich, dass immer gesagt wurde, Politik in Deutschland kann ja sowieso nichts ausrichten, weil die Konzerne sitzen in den USA oder woanders. Und die machen sind in 170 Märkten unterwegs. Jeder Markt hat eine eigene Wertevorstellung, eine Moralvorstellung. Die werden sich nicht drum kehren, was wir in Deutschland vielleicht gerne würden. Aber dadurch, dass zum Beispiel Heiko Maas, unser Justizminister, jetzt seit mehreren Jahren schon auch das Thema immer wieder auf die Agenda gebracht hat, immer wieder auch mit Facebook zum Beispiel gesprochen hat, eine Taskforce gegründet hat, das wird jetzt unter anderem jetzt in der Debatte um Fake News jetzt auch ihm zugute gehalten, war ein Grund, warum Mark Zuckerberg jetzt gesagt hat, okay, das ist jetzt doch ein Problem für uns, obwohl er vor anderthalb Wochen noch gesagt hat, nein, wir haben kein Problem auf der Plattform. Das heißt, der Druck, den Politik machen kann, auf Netzwerke Transparenz herzustellen, also Systeme zu schaffen, der kann erfolgreich sein, wenn man lange genug dabei bleibt.
Frau Weber, Sie stehen ja heute für Bitkom e.V. in unserer Sendung und haben ja schon angesprochen, dass Sie auch die Global Player vertreten. Und lassen Sie uns noch mal kurz bei diesem Internationalen sein. Wie schwierig ist es? Das Internet hat keinen Anfang und kein Ende und das wird eben nicht nur von Deutschland aus bespielt. Also wie sehr können da die unterschiedlichen Länder auch wieder unterschiedliche Regeln durchsetzen?
Das ist in der Tat ein sehr schwieriges Thema. Selbstverständlich sind Unternehmen, die auf unserem Markt hier tätig sind, auch an unsere Gesetze gebunden, beispielsweise an die Strafgesetze. Das Problem ist allerdings, wenn wir hier gewisse Wertevorstellungen vorschreiben möchten und Unternehmen sich daran halten sollen, die weltweit agieren, und diese würden dann beispielsweise ihre Nutzungsbedingungen an jeden einzelnen Markt anpassen, dann hätten diese Unternehmen möglicherweise eine sehr viel schwächere Argumentationsgrundlage, wenn sie auch in Staaten agieren, in denen sie beispielsweise einen sehr positiven Effekt für die Meinungsfreiheit haben, nämlich in repressiven Staaten, in denen es überhaupt nicht normal ist, dass man sich frei äußern kann oder auch Meinungen austauschen kann, freie Informationen verbreiten kann. Das ist ein schmaler Grat und da kann man alleine auch schon Deutschland und die USA vergleichen. Bei uns ist Artikel 1 im Grundgesetz die Menschenwürde und Artikel 5 ist die Meinungsfreiheit. In den USA ist die Meinungsfreiheit oder Freedom of Expression das allerwichtigste Grundrecht. Und das ist ihnen heilig und das hat auch seine Gründe. Und wenn wir jetzt anfangen, beispielsweise in einer Taskforce, die ja, muss man dazu sagen, sich mit dem Thema Hasskommentare, also Hate Speech beschäftigt und nicht mit Fake News. Wenn man jetzt eine solche Taskforce auch noch gründen würde zum Thema Fake News und dann die Konzerne selber sich überlegen müssten, gemeinsam mit der Politik, was löschen wir und was löschen wir nicht, dann würde man ja schon auch die Gefahr in Richtung einer Gefahr laufen, einen riesigen Zensurapparat aufzubauen. Und da ist schon die Frage, ob es nicht besser ist, die Diskussionen laufen zu lassen und an der Medienkompetenzvermittlung zu arbeiten, und zwar in allen Altersgruppen in unserer Gesellschaft. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass es nicht nur ein Problem der Medien ist, sondern es gibt gewählte Politiker und auch Kandidaten, beispielsweise das zukünftige Mitglied der Trump-Administration, Mike Pence, der selber sagt, ich glaube das, was ich fühle, Statistiken sind alle gefälscht, das ist mir egal. Und vielleicht sollten wir an diesem Problem arbeiten.
Unser Thema in der Redezeit, was falsch und was wahr ist, lassen sich Lügen im Internet bekämpfen. Sie können gerne noch anrufen, 08000 44 1777, nochmal die kostenfreie Telefonnummer 08000 44 1777. Sie können uns aber auch mailen unter ndr.de/redezeit, finden Sie ein entsprechendes Formular. Und auf diesem Weg hat uns auch Werner Hayek erreicht. Er schreibt, und darüber haben wir heute auch schon gesprochen, wir reden über Echokammern, in denen Falschnachrichten kursieren. Selbstverständlich meinen wir da immer die Echokammern der anderen. Sollten wir uns nicht öfter in die anderen Kammern auf Besuch begeben? So freundlich, so interessiert und so höflich, wie es sich für Besuch gehört. Im Klartext, hilft es, wenn wir so in Netzwerken mit völlig zuwiderlaufenden Meinungen unsere Beiträge hinterlassen? Herr Fuchs, Sie haben vorher kurz erwähnt, Sie tun das, also Sie sind nicht nur selbst Blogger, sondern Sie gucken auch, was sonst für Nachrichten verschickt werden und kommentieren dann auch.
Das weniger, sondern ich versuche mich erstmal nur dort aufzuhalten und zu schauen wirklich, ob die Welt, in der ich lebe, weil mir auch bewusst ist, wie das Internet funktioniert, mir ist bewusst, wie Algorithmen funktionieren, die das Internet steuern, und ich lebe natürlich, das ist mir auch bewusst, in einer Welt, in einem Spüttel in Hamburg, wo Leute in meinem Alter, mit meinem Bildungsgrad und vielleicht auch mit meinem Einkommen leben, und das ist natürlich nicht die Realität in Deutschland. Von daher ist mir bewusst, immer dorthin zu gehen. Ich mache das zum Beispiel in Eckkneipen, gehe ich in Stadtteile, in die ich sonst nie kommen würde, und genauso mache ich das im Internet. Ich weiß, dass eine Timeline bestimmte Meinungen hat. Und dann
Timeline müssen wir auch, glaube ich, nochmal kurz erklären. Also auf Ihrer Facebook-Seite oder in den sozialen Medien bekommen Sie ja Angebote an Nachrichten. Nur kurz erklärt.
Genau, das ist mein Profil, wo dann quasi die Nachrichten meiner Freunde oder meiner Seiten, die mich interessieren, angezeigt werden. Und ich habe noch ein anderes Profil mir angelegt, das nicht heißt wie ich, damit mich Leute dann auch vielleicht nicht erkennen in anderen Umfeldern. Und dort gehe ich dann nicht fast jeden Tag doch auf Exkursionen und schaue mir Sachen an, wie andere Menschen die Welt sehen. Und das hilft mir in der Tat sehr weiter, um Leute zu verstehen auch, um zu verstehen, warum Leute denn Hass verbreiten zum Beispiel, warum Leute vielleicht auch Fakes teilen. Und das ist sehr lehrreich.
Herr Gabsch, ist das eine Möglichkeit, einfach auch zu gucken, was machen die anderen so, und wie es gerade eben schon hieß, wie bei einem Besuch, höflich einfach erstmal schauen und nicht gleich dagegen schreien, aber vielleicht sich doch umgucken und auch zu versuchen zu argumentieren?
Naja, grundsätzlich sollte man das natürlich tun, um vielleicht auch, wie Frau Weber gerade gesagt hat, aus diesem ich glaube, was ich fühle, rauszukommen, um sich einfach mal aus seiner Wohlfühlzone wieder und aus seinem Internet-Wohnzimmer oder seinem kuscheligen Bereich so ein bisschen rauszubegeben und mal zu gucken, was passiert denn auf der Welt sonst noch so? Und gibt es überhaupt vielleicht andere Vorstellungen davon, wie diese Welt funktioniert? Und liege ich damit vielleicht mit meinem Weltbild gar nicht so richtig? Da hilft es natürlich, sich auch mal andere Communities im Internet anzugucken. Es hilft aber vielleicht auch einfach mal ein bisschen in der realen Welt und nicht nur im Internet, sich Informationen zusammenzusuchen und auszutauschen. Das Problem im Internet ist nämlich, dass genau wie Herr Fuchs das gerade gesagt hat, wenn man sich in seinem Facebook-Profil, in seiner Timeline bewegt, bekommt man nur das gezeigt, was man denn eben schön findet, gut findet. Und das ist eben so dieses Problem auch bei Google und allen sozialen Netzwerken, die irgendwie Profile bilden, dass sie einem nämlich genau das anzeigen, was gefühlsmäßig zu einem passt, was einem wohl irgendwie Wohlgefallen auslöst und mit Menschen konfrontiert wird, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind. Und man muss sich aus diesen Bereichen herauswagen, um auch mal sein eigenes Weltbild regelmäßig zu hinterfragen.
Und um Filter, Bubbles, um Wohlfühl, Wohnzimmer, wie Herr Gabs sie schon genannt hat, geht es auch Sven Haus aus Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend, hallo. Ich bin ein bisschen kurz aus der Diskussion ausgestiegen, weil ich aus dem Auto aussteigen musste. Aber was mir vor, ich glaube, etwa 7 Minuten aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie die Dame heißt, die nicht für Facebook, sondern die digitalen Medien spricht gerade.
Frau Weber, die für Bitkom in unserer Sendung ist.
Richtig, genau. Hallo Frau Weber.
Hallo, freut mich, dass Sie anrufen.
Ja, freut mich, Sie zu sprechen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich die sozialen Medien das da ein bisschen zu einfach machen. Sie haben eben gerade das Beispiel TV gebracht, dass das immer noch das Informationsmedium Nummer 1 ist. Die Frage ist doch, welchem Informationsmedium bringe ich am meisten Vertrauen entgegen? Wir reden ja jetzt gerade von der postfaktischen Zeit. Wenn ich mich in einer Filterbubble bewege, also wenn ich mich jetzt in meiner Filterbubble bewege, dann habe ich das Gefühl, die Welt ist links, absolut pro Einwanderung. In dem Augenblick, in dem ich die Filterbubble meines Nachbarn betrete, sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Mhm. Und das ist eine Leistung, dieses Selbstreferenzielle ist eine Leistung, die ein durchaus noch erfolgreiches Medium wie das TV momentan gar nicht aufweist. Und eben gerade, als ich zugeschaltet wurde, wurde ja auch gesagt, ja, man sollte sich aus seiner eigenen Bubble mal ein bisschen rausbewegen. Ja, genau. Aber in dem Augenblick, in dem ich keinen anderen Reiz mehr bekomme, ist, sage ich mal, die Initialzündung dafür relativ klein, meinen Komfortbereich zu verlassen. Mhm. Und was ich auch leider Gottes momentan ein wenig befürchte, ist, dass ein Unternehmen wie Facebook auch nicht wirklich Interesse daran hat, dass die Leute diese Filterbubble verlassen. Weil im Grunde genommen geht es Facebook oder auch Google im Suchmaschinensektor doch darum, um Page Impressions, um Werbeleistung zu generieren, um Verweildauer zu generieren. Und das ist alles wesentlich höher, als wenn mir als, sag ich mal, besorgten Bürger die ganze Zeit nur erzählt werden würde, wie toll doch alles ist. Weil dann verlasse ich das Medium. Und da sehe ich eine ganz große Gefahr momentan.
Herr Haus, Sie haben ja jetzt direkt Frau Weber auch angesprochen, die ja für sehr viele und wie sie auch schon angesprochen hat, Global Player steht. Wir können jetzt nicht immer alle Namen aufzählen und deswegen fallen hier halt immer tatsächlich Facebook und Google, weil es einfach die branchenstärksten sind. Aber wir subsumieren darunter jetzt mal sämtliche sozialen Netzwerke, die alle irgendwo ein wirtschaftliches Interesse haben. Aber die Frage, die ja kam, war, wie schafft man es denn, dass man Leuten nicht, oder ist es überhaupt ein Interesse, so hatte Herr Haus es, glaube ich, formuliert, dass Leute ihre angenehme Komfortbubble verlassen?
Die Frage ging an mich.
Ja.
Ja. Also die Frage, ob es im Interesse der Community ist, ihre Komfortbubble zu verlassen, kann wahrscheinlich die Nutzerschaft solcher Netzwerke am besten selbst beurteilen. Wichtig ist wahrscheinlich, dass von den Netzwerken selber erklärt wird, wie funktionieren sie? Das kann man auch nachlesen. Vielleicht muss man das noch ein bisschen weiter nach vorne stellen, wie das Ganze funktioniert. Da ist vielleicht auch die Politik gefragt oder andere Medien, dass ein bisschen besser und transparenter wird. Ich kriege angezeigt, was meine Freunde mögen und ich kriege angezeigt, was ich geliked habe. Da ist der Vorschlag sicherlich ein guter, einfach mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, mal was anderes zu liken, einmal jemandem zu folgen, der nicht meine eigene Meinung verfolgt. Und ich weiß nicht, ob es die richtige Herangehensweise ist, jetzt zu sagen, dass ein komplettes Geschäftsmodell umgestellt werden sollte. Aber sicherlich werden diese Fragen auch in den Geschäftsetagen der großen Plattformen diskutiert aktuell. Ich würde aber nochmal gerne darauf hinweisen, dass man eben auch gucken muss, wo ist unsere Gesellschaft und wo ist unsere Politik gefragt. Denn wenn eine gewählte Partei und beispielsweise die AfD hat ja in manchen Bundesländern 20% inzwischen erreicht, ganz offen damit spielt zu sagen, wir glauben überhaupt keine Fakten mehr, Journalisten sind eigentlich schlechte Menschen, die verbreiten Lügen. Und solche Personen haben es jetzt auch in die gewählte Administration in den USA geschafft. Vielleicht sollten wir dort ansetzen, weil das, was rezipiert wird, sowohl in klassischen Medien als auch in sozialen Medien, ist ja die Debatte, die in der Gesellschaft aktuell stattfindet. Und diese Strömung wird immer größer und das ist ein Henne-Ei-Problem. Und ich warne davor zu sagen, die sozialen Netzwerke sind schuld an diesem Problem.
Sie hatten ja vorher auch schon mal die Medienkompetenz angesprochen und es freut mich sehr, dass wir auch junge Zuhörer haben, die uns mailen. Uns schreibt Jonas Walter, ich mit 17 Jahren habe viel mit dem Internet, vor allem mit YouTube zu tun und ich habe auch schon manchmal Fake News gefunden. Meiner Meinung nach muss man die Internetnutzer sensibilisieren. Man muss die Nutzer dazu bringen, die Nachrichten nicht einfach so hinzunehmen, sondern deutlich darüber nachzudenken oder zu recherchieren. Und ich glaube, in eine ähnliche Richtung geht auch der nächste Anrufer, nämlich Carsten Huge aus Neustadt. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ja, ganz genau. Also ich kann das nur bestätigen, was Sie da gerade zitiert haben. Stell mich nur ganz kurz vor, ich bin Schulleiter einer allgemeinbildenden Schule. Alle Schüler, alle Lehrer haben bei mir ein Endgerät. Das heißt, Unterricht läuft digital. Und damit heißt auch, eigene Meinung machen heißt digital. Und das ist genau mein Thema. Ich sage, dass seit der Erfindung des Internets, was heißt Erfindung, wir alle zu Anwendern geworden sind. Ich google das mal, wird als Wahrheit hingenommen und wir versuchen in unserer Schule mit unserer Arbeit Kinder hinzuführen, diese Dinge zu verifizieren, selbstbestärkt mit einem eigenen Meinungsbild daran zu gehen, eben Nachrichten zu überprüfen. Und ich glaube, das ist das einzige Mittel, was hilft, Lügen zu entlarven, also Kinder selbst zu bestärken, ihre eigene Meinung zu bilden, indem sie mehrere Quellen nutzen. Und wir haben ja auch dieses Phänomen, gerade in Schule, Referate. Wikipedia wird auch immer als absolut glaubwürdig hingestellt. Und dann fangen wir an, die Dinge, und der Kollege vom Chaos Computer Club hat schon gesagt, ich muss mich auch technisch interessieren, was passiert, wie funktioniert. Das heißt, wir begleiten die Schüler in diesem Prozess. Und die Schüler, die bereits, also wir haben vor 6 Jahren damit begonnen, die jetzt 6 Jahre dabei sind, da ist der Zauber des Netzes bereits verloren gegangen. Und auch bei der Funktionsweise sozialer Netzwerke, Schüler aufzuklären, wie funktioniert es eigentlich, was passiert mit diesen Daten, das ist ein wichtiger Bereich, der an Schule gehört und jetzt ja auch glücklicherweise endlich mal von der Politik wahrgenommen wird. Aber auch hier gilt, dass die Verantwortung aus meiner Sicht bei den Nutzern liegt, sich selbst ein Bild zu machen und dann mitentscheiden zu können.
Herr Huge, herzlichen Dank für diesen Anruf. Weiterhin viel Spaß bei der Medienkompetenzvermittlung in Ihrer Schule. Das klingt ja so, als wären Sie da auf einem sehr guten Weg. Aber wir haben ja auch schon heute Abend ein paar Mal öfter gehört, vielleicht haben die Kinder das teilweise sogar ja schon besser im Griff als die Erwachsenen. Herr Fuchs, Sie haben genickt.
Großartig, was Herr Huge gerade erzählt hat. Ich würde mir sowas wünschen für alle Menschen über 25. Also genau, Medienkompetenzförderung, weil das auch mein Gefühl ist, dass die Menschen unter 18 sehr genau entscheiden können. Natürlich machen die ihre Erfahrungen, gerade mit dem Netz und so, aber die ein ganz, ganz anderes, vielleicht besseres Gefühl auch schon entwickelt haben, als Leute, die vielleicht erst da reingewachsen sind und jetzt sich irgendwie reinfuchsen in WhatsApp, Facebook, was auch immer und dann gar nicht mitkriegen, welche vielleicht Gefahren da sind und was mit Fake News da vielleicht auch auftreten. Also manchmal würde ich mir wünschen, Medienkompetenzförderung ab 25 plus verstärkt mal anzubieten.
Absolut. Es geht uns ja heute um Fake News im Internet, um Lügen im Internet in dieser Redezeit. Sie können noch anrufen, eine Viertelstunde haben Sie noch Zeit, dass Sie auch von Ihren Erfahrungen berichten oder vielleicht ja auch eine Frage haben dazu. 0800 44 1777 ist die Telefonnummer. Nochmal 0800 44 1777. Frau Bleicher, Sie unterrichten ja an der Universität in Hamburg und gerade eben fiel auch schon der Begriff des großen Internetlexikons Wikipedia. Wir könnten, ich glaube, das darf ich sagen, wir gucken da alle nach und wir könnten vermutlich alle schwer ohne Wikipedia leben. Aber da ist es ja relativ gesichert und da funktioniert ja Internet auch wieder, dass sich dann die Community kümmert, dass wenn jemand, dass da mehrere Leute Artikel auch immer wieder anschauen, bevor sowas freigeschaltet wird. Also da kann man schon bis zu einem gewissen Prozentsatz vertrauen?
Nein, also wir haben da durchaus Gegenerfahrungen gemacht, dass viele Falschinformationen lange erhalten bleiben. Und natürlich entsteht dadurch auch so eine Copy-and-Paste-Mentalität, gerade bei vielen Studierenden. Ich hatte mal eine Seminararbeit, da hat sich der Studierende noch nicht mal die Mühe gemacht, dieses Edit-Feld rauszunehmen aus Wikipedia und hat statt der Arbeit einfach einen Artikel kopiert, hat sich dann auch sehr beschwert, dass er keinen Schein bekam mit der Begründung, Wikipedia könne das halt viel besser ausdrücken als er selber. Und das ist wirklich ein Problem, dass man auch da die Informationen gar nicht mehr überprüft, sondern mit dem Hinweis, das sei ja ein Online-Lexikon, ungeprüft Fakten übernimmt, auch nicht mehrere Quellen heranzieht, sondern sich auf eine Quelle nur bezieht. Und da gelten auch wieder diese Forderungen nach mehr Medienkompetenz, dass man da doch eigenständiger recherchiert und auch so Dinge wie das gute alte Buch aus der Bibliothek nochmal in die Hand nimmt. Also auch da gibt es wieder solche Kriterien, selber zu recherchieren, eigenständig zu arbeiten und sich Informationen zu beschaffen.
Aber wenn wir jetzt gerade auch über Qualität sprechen, über Quellen sprechen, Herr Gabsch vom Chaos Computer Club, ist es im Moment teilweise auch schon so bei falschen Meldungen, bei Lügen im Internet, dass dann Quantität auch Qualität schlägt? Also heißt übersetzt, da gibt es eine falsche Meldung, die ist schon so oft geteilt, dass wenn ich versuche, also wenn ich mir sogar wirklich die Mühe mache, nochmal nachzugucken und selber nochmal über Google oder wo auch immer in Suchmaschinen nochmal den Begriff eingebe, dass ich immer wieder bei der falschen Meldung rauskomme?
Das kann natürlich passieren. Es gab tatsächlich nach der Trump-Wahl so ein Beispiel dazu. Und zwar hatte die Märkische Allgemeine Zeitung eine ganz geschickte Idee und die haben so ein doppelseitiges Cover gedruckt, dass man, je nachdem, wie rum man die Zeitung gehalten hat, der richtige, also entweder Trump oder Hillary oben war. Das hat auf den sozialen Netzwerken zu einem Lacher geführt, weil jemand diese andere Seite mit Hillary oben als Wahlgewinnerin fotografiert hat. Und es gab ein paar Leute, die haben gesagt, das ist ja alles gar nicht so, die ist doppelseitig und das richtige Foto geteilt, was dann nicht mehr ankommt.
Stimmt, jetzt danke, dass Sie mich noch aufklären, das habe ich damals auch gesehen, ich habe es nicht weiter verfolgt.
Genau, das war tatsächlich doppelseitig und okay. man tendiert dazu, Sachen vielleicht dann gar nicht mehr so richtig zu hinterfragen. Und ich denke, das ist genau auch das Problem, was diese die sozialen Netzwerke tatsächlich erzeugen, weil wir sind da schon wieder bei dieser Filterbubble. Es wird geteilt und da geht es tatsächlich nicht immer nur um die Quantität, sondern auch, welche Leute teilen das? Sind die gerade irgendwo in meinem Umfeld, wo ich das wahrnehme? Sind das Leute, die normalerweise Sachen teilen, die ich gerne sehe? Sind das Informationen, die irgendwie zusammenhängen mit Informationen, die ich gerne aufnehme? Und da ist tatsächlich so ein bisschen das Problem. Frau Weber hat vorhin leider diese Frage von dem Anrufer nicht beantwortet, sondern eine andere. Die sozialen Netzwerke haben kein großes Interesse daran, diese Filterbubbles abzuschaffen, weil die sind das, warum ich mich in meinem sozialen Netzwerk wohlfühle und warum ich die Werbung klicke. Und die Frage war nicht, ist das für die Community interessanter auszutreten, sondern ist es für die sozialen Netzwerke interessant, mich darin zu bestärken, diese Filterbubble zu verlassen. Ich glaube, es geht nicht nur um Quantität bei den Meldungen, sondern es ist ein ganz, ganz großer Faktor dabei ist, ob diese Meldungen in meinem sozialen Netzwerk weit oben landen. Natürlich spielt Quantität irgendwann eine Rolle. Es gibt dieses Thema, dass Nachrichten künstlich über Computer, die im Hintergrund Nachrichten immer wieder publizieren, gehypt werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich die unbedingt wahrnehme und dass das unbedingt den großen Ausschlag hat.
Jetzt war ich ja gerade eben auch schon das beste Beispiel, Frau Bleicher, nämlich mich dunkel zu erinnern, das Bild habe ich auch gesehen, ich habe es gespeichert, ich habe mir auch kurz gedacht, ob die Kollegen bei der, ne, so, aber ich habe es nicht aufgeklickt, ich habe es nicht wirklich zu Ende gelesen und ich war auch nicht auf der Internetseite der Zeitung, um zu gucken, haben die das wirklich gemacht, sondern es ist an mir in der Timeline, also auf meinem Profil, wo tausend Kätzchenfotos kommen, die ich alle nicht mag und trotzdem hat die Bubble das noch nicht erkannt übrigens, hier ein Gruß an die Bubble. Da rauschen ja auch wahnsinnig viele Sachen an einem vorbei, die man aber so halb im Hinterkopf doch noch abspeichert. Ist das auch noch mit einem Punkt, dass es einfach, dass wirklich diese Flut, von der wir auch immer sprechen, gar nicht mehr zu 100% zu verarbeiten ist?
Ja, und vielen ist es auch egal, ob die Nachrichten unwahr sind oder nicht, die da kommen. Wir haben ja vorhin schon von dieser Fülle an Nachrichten gesprochen und Meldungen. Also es rauscht viel an einem vorbei, sodass diese Überprüfung, was ist nun echt oder was nicht, gar nicht so sehr den Interessen der Nutzerin entspricht, sondern das wird dann weiter geklickt zur nächsten Information oder zum nächsten Gag. Und da kommt ja auch wieder dieser Aspekt des Humors rein, dass viele Fake News ja gar nicht so sehr als Gefährdung oder so wahrgenommen werden, sondern auch als Quelle der eigenen Unterhaltung. Also das ist auch nochmal ein Aspekt in der Rezeption.
Das ist das Thema in der Redezeit. Was ist falsch und was ist wahr? Lassen sich Lügen im Internet bekämpfen? Herr Fuchs, Sie wollten gerade noch was sagen.
Genau, da gibt es noch eine sehr, sehr spannende Studie, die man versucht hat zu untersuchen, wie viel Prozent der Menschen, die etwas weiterleiten in sozialen Netzwerken, das überhaupt geklickt haben und sich den Artikel durchgelesen haben, bevor sie etwas weiterleiten. 60% sagen nein. Wir lesen nur die Überschrift, lesen vielleicht noch diesen kleinen Text unter der Überschrift und das ist dann schon so spannend mit dem Bild vielleicht, dass es weitergeleitet wird, ohne sich den kompletten Artikel mit vielleicht Quellen dann durchzulesen.
Wir haben einen Anrufer in der Leitung, und zwar Frank von Werder aus Göttingen. Guten Abend.
Ja, guten Abend von Werder.
Und ich glaube, Sie haben auch noch mal einen ganz anderen Aspekt.
Ja, also ich muss vorweg sagen, ich bin 70 Jahre. Ich habe diese Dinge alle nicht, von denen Sie reden. Also ich bin weder bei Facebook noch sonst wo.
Mhm.
Also.
Und trotzdem hören Sie uns zu, das freut mich sehr.
Ja, gut. Also ich möchte Ihnen sagen, ich meine, Lügen haben die Menschen immer gehabt. Jeder lügt. Immer zu verschiedenen Anlässen. Wenn Sie die Medien aus der Antike sehen, also die öffentlichen Zeitungen in Rom, die waren voll von Lügen. Wenn Sie die Medien zur Zeit der Reformation sehen, da können Sie eine Lüge nach der anderen verbreiten. Da war Luther genauso gut wie die Päpste. Das ist nichts Neues.
Kann man daraus jetzt ableiten, dass Sie sagen, das wird zu hoch gekocht und Sie sehen da gar kein so großes Problem?
Ja, das sehe ich so. Mhm. Dann muss man sich das nicht antun. So einfach ist die Sache.
Darf ich darauf kurz eingehen?
Frau Weber möchte Ihnen antworten, Herr von Werder.
Ich würde noch mal kurz das bestätigen. Es ist ja so, wenn man sich die Struktur der Personen anguckt, die hauptsächlich soziale Netzwerke nutzen, wie Facebook oder auch eben Dienste wie YouTube konsumieren, dann sind das ja eher jüngere Menschen. Viele von Ihnen haben vielleicht auch die Statistiken gesehen und auch diese Map der USA von den verschiedenen Staaten, die zeigt, wer hätte denn eigentlich gewonnen, wenn nur jüngere Menschen gewählt hätten. Und das ist keinesfalls Donald Trump gewesen, was vielleicht auch dafür spricht, dass diese Diskussion um Fake News oder die Beeinflussung von Meinungen auf sozialen Netzwerken ein bisschen irreführt. Weil die Wählerschaft, die diesen neuen Präsidenten gewählt hat, besteht nicht hauptsächlich aus den jungen Menschen, die sich hauptsächlich in sozialen Netzwerken herumtreiben. Insofern würde ich dem Herrn recht geben.
Vielen Dank für Ihren Anruf. Und jetzt ist vermutlich schon die letzte Hörerin des Abends dran, nämlich Katrin Kruse. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Grüße Sie.
Ich melde mich aus Leipzig. Guten Abend. Und ich möchte noch ein Wort sagen zum Thema Filterbubble. Und zwar glaube ich, dass die Medien da eigentlich das wahre Leben sozusagen, also die analoge Welt nachahmen. Denn ich bin der Meinung, dass man auch im wahren Leben immer nur die Informationen bekommt, die zu einem passen. Und dass man zum Beispiel auch nur einen Freundeskreis bildet oder Freunde findet, die mein Weltbild teilen.
Das ist, gebe ich gleich weiter. Ich glaube, Herr Garbsch hat gerade zustimmend.
Also das muss man natürlich sagen, dass diese Filterbubble im Internet, in der man sich irgendwie bewegt, es ist vielleicht sowas wie ein erweiterter Stammtisch. Ich meine, man befreundet sich natürlich mit Menschen nicht ohne Grund. Und auch in den sozialen Netzwerken hat man natürlich mit seinem Bekanntenkreis zu tun. Das heißt, das ist schon irgendwie sowas Ähnliches. Mit dem Unterschied, dass das eigentlich meiner Meinung nach eine Zuspitzung ist, weil nämlich dahinter ein Unternehmen steht, was mir diese Aussagen nochmal schön vorfiltert und auf meine Peer Group, auf meinen Freundeskreis, auf meinen Bekanntenkreis zuspitzt und vielleicht noch etwas genauer guckt, was für Aussagen passen mir denn besser und auch von meinen Freunden vielleicht schon so ein bisschen vorfiltert, dass ich nur das Wichtigste sehe, was auch eben zu mir passt. Aber natürlich ist es so, dass es diese, auch so Verschwörungstheorien hat es ja schon immer gegeben. Das ist ja nichts, was irgendwie eine neue Erscheinung ist und was auch nicht unbedingt schädlich ist. Wenn das Ganze ausufert, wird das Ganze ein Problem, wenn ich mich aus diesem Kreis nicht mehr wegbewege.
Und eigentlich haben ja die sozialen Medien, ich weiß nicht, inwieweit Sie da auch aktiv sind, Frau Kruse, aber eigentlich ist ja doch auch mit ein Werbesatz, dass lerne die Welt kennen und dein Weltbild wird größer, wenn du in solchen sozialen Medien angemeldet bist. Und genau das sehen wir ja gerade, dass es nicht passiert. Sind Sie noch bei uns, Frau Kruse?
Ja, ich bin da. Ich finde, gleichzeitig gibt es hier aber auch den Aspekt, dass wir jetzt durch diese Diskussion, also die wir jetzt zum Beispiel führen, auch daraus lernen können für das analoge Leben, also für das, ich sag mal, für das wahre Leben. Also, dass wir uns auch da mal aus der Komfortzone herausbegeben und mal die Menschen ansehen, die vielleicht normalerweise nicht so in meinem Scheinwerferlicht leben.
Also Herr Fuchs hat das gerade vorher ganz schön, Entschuldigung, Herr Fuchs hat es vorher ganz schön zusammengefasst und hat auch angesprochen, wo er sich normalerweise bewegt und sagte dann, manchmal gehe ich extra auch in andere Eckkneipen. Wir kommen so langsam zum Ende der Sendung. Danke, dass Sie uns angerufen haben, Frau Kruse.
Ja. Vielen Dank.
Und Dankeschön, wir wollen natürlich auch noch mal gucken und jetzt vielleicht von jedem noch mal einen Satz von unseren Experten. Wo sehen Sie die Chance? Wir hatten es schon, Medienkompetenz sowohl bei Jüngeren als auch vor allem bei älteren Usern wäre doch eine gute Idee. Wo sehen Sie aber die Chance, dass man Lügen im Internet eindämmt? Gibt's einen gangbaren Weg? Was meinen Sie, Herr Fuchs?
Ich glaube, es gibt kein Allheilmittel, weil auch jeder Mensch anders ist und jeder Mensch auch anders umgeht mit Informationen. Einer hat mehr Zeit zur Kontrolle, ein anderer weniger. Aber ich habe so eine Idee, die ich eigentlich ganz charmant finde. Wir haben eine Geschichte wie die Stiftung Warentest, die funktioniert sehr gut in Deutschland, ist anerkanntes Instrumentarium. Warum gibt es nicht eine Initiative, die nicht vom Staat aus gesteuert wird, sondern von privaten Initiativen, die gesammelt mal schaut, was gibt es denn eigentlich für Fakes im Netz und die dann recherchiert, vielleicht mit Spendengeldern, mit Crowdfunding, was immer finanziert und man dann eine Anlaufstelle hat, wenn man sich unsicher ist und keine Zeit zum Recherchieren hat und dann suchen kann auf der Plattform, ist das ein Fake oder ist das keiner?
Schöne Idee. Auch die Frage an Sie, Frau Weber, ganz kurz. Wir haben noch Eine Minute.
Ich würde kurz darauf eingehen wollen. Auf Facebook werden 100 Millionen Stunden Videomaterial jeden Tag hochgeladen. Diese Behörde bräuchte dann sehr, sehr viele geschulte Mitarbeiter. Aus unserer Sicht ist tatsächlich Medienkompetenzvermittlung das Richtige, der richtige Weg. Es geht nicht nur darum, dass man digitale Technologien nutzt, man muss sie auch einordnen können. Und dazu gehört eben auch zu wissen, was ist Qualitätsjournalismus, wo sind seriöse Quellen und wo gibt es eine private Meinung eines Dritten, die nicht unbedingt Informationsgehalt hat.
Herr Gabsch, würden Sie auch sagen, Lügen, Fake News wird es immer geben, wir müssen einfach noch mehr gestärkt werden, damit umzugehen?
Ja, das Problem ist natürlich, dass die Welt wesentlich schneller geworden ist. Und das, was wir natürlich lernen müssen, und das ist vollkommen richtig, mit diesen Informationen umzugehen und zu verstehen, wie wir diese Informationen auch in unserem Kopf filtern können, also unseren eigenen Filter schaffen, der aber so offen ist, dass wir auch andere Meinungen noch akzeptieren und uns damit auseinandersetzen.
Frau Bleicher, Sie haben das letzte Wort heute in der Redezeit.
Ja, ich würde auch dafür appellieren, dass viele Fake News auch melden. Nicht nur bei Facebook, sondern auch vielleicht bei anderen Kontrollbehörden, also dass man da aktiver auch als Nutzer dagegen vorgeht.
Es liegt also vieles davon auch in unserer Hand. Das war die Redezeit, was falsch und was wahr ist. Lassen sich Lügen im Internet bekämpfen. Vielen Dank an unsere Gäste, an unsere Experten, Professor Joan-Christine Bleicher. Sie ist Medienwissenschaftlerin an der Uni Hamburg. Danke auch an Falk Garbsch, er ist Sprecher beim Chaos Computer Club in Niedersachsen. Danke an den Blogger Martin Fuchs und an Marie-Theresa Weber vom Branchenverband Bitkom e.V. Dankeschön auch an die Redaktion, an Petra Lehnert. Danke natürlich für Ihr Interesse zu Hause. Sehen Sie es uns nach, wenn jetzt Ihre Mail heute nicht zum Zug gekommen ist. Beim nächsten Mal sind Sie wieder mit dabei. Und noch ein Tipp für morgen Abend, dann in unserer Sendung Logo ab 21.05 Uhr. Das Schwerpunktthema, wie können wir weiter sauberes Trinkwasser sicherstellen? Auch ein wichtiges Thema derzeit. Vielen Dank, wir hören uns hoffentlich bald. Am Mikrofon war Birgit Langhammer. Für Sie noch einen schönen Donnerstagabend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.